Immokompass. Immowissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer neuen Folge Immokompass, dein Podcast rund um das Thema Immobilien. Ich bin Frido und mit mir dabei ist wie immer mein Co-Host, der Torben. Ha, bei dem Wort Co-Host muss ich immer irgendwie...
Co-Host, ja. Ja.
Co-Host, oder? Deswegen, aber ich dachte mir, ja, naja,
der schöne Co-Host. Schöne kleine Peitsche zum Anfang.
Badum. Ist ja super. Genau. Wir haben heute mal ein Thema mitgebracht, mit dem wir in der Praxis, ich vor allem im Finanzierungsbereich, immer wieder mal konfrontiert werde. Thema Kaufen als GbR, GmbH und so weiter und so fort. Ja, also das sind ja so die Klassiker, ich sag mal, dass irgendwer ankommt und sagt, hey, ich habe jetzt eine AG gegründet und möchte mit der Immobilien kaufen, ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Mhm. Aber GbR, GmbH, das passiert doch häufiger.
Genau. Gerade auch irgendwie so, wenn es um das Thema Immobilien vererben geht, da habe ich es häufiger mitbekommen, dass es dann halt quasi, wenn du jetzt mehrere Geschwister hast und du erbst als Geschwister so ein Haus, dann wird auch gelegentlich mal eine GbR genommen oder häufig. Oder hat
genau,
das gar
als Erbengemeinschaft.
Also zumindest ist meine Erfahrung, so eine Erbengemeinschaft.
Jetzt bist du schon direkt hier reingegrätscht.
Ja, sicher.
Ich sage natürlich, wenn man jetzt hier wieder ganz, ganz streng ist, in dem Moment, wo zwei Personen zusammen Eigentümer sind, bilden die sowieso schon eine GbR. Oh. Deswegen, das ist ja nochmal ein anderes Thema, was ich schon sehr, sehr häufig diskutiert habe.
Ich habe einfach mal die Tür eingetreten zum Thema, weißt du.
Ja, volle Kanne. Los geht's. Ja. Genau, ich möchte mit einer GbR GmbH kaufen. Das habe ich tatsächlich schon öfters mal gehabt. Witzigerweise häufiger von Leuten, die zum ersten Mal kaufen. Und nicht von denen, die schon 4, 5, 6, 7 Immobilien haben und das tatsächlich mal überlegen sollten, auch mit ihrem Steuerberater darüber philosophieren, ob das denn sinnvoll sein kann, das Ganze langsam entsprechend zu überführen. Genau, von daher fangen wir doch mal an. Thema GbR. In dem Moment, wo man zusammen mit jemand anderem kauft, bildet man eine GbR. Das ist unabhängig davon, ob man einen GbR-Vertrag hat oder nicht. Ja, mhm. Wenn man einen GbR-Vertrag extra noch aufsetzt, dann macht man das meistens mit der Absicht, dass man auch die GbR als Eigentümer im Grundbuch einträgt. Mhm. Das ist auch grundsätzlich dann ein Punkt, also da gibt es dann auch Vorteile entsprechend, weil man kann theoretisch die Eigentümer austauschen, wie man will, ohne dass das die Bank oder sonst irgendwie direkt juckt oder mitbekommt. Ja, das ist so der Punkt, warum das der eine oder andere macht. In den meisten Fällen muss man aber dazu sagen, finden das Banken gar nicht mal so lustig und wollen das gar nicht. Ja, auch GmbH, mit einer GmbH kaufen, da gibt's immer so ein paar Punkte. Man muss einfach sagen, das ist eine ganz andere Art von Finanzierung, als wenn man jetzt privat kauft. Also im Sinne von, ich kaufe mit einer GbR auf die GbR oder ich kaufe mit einer GmbH auf die GmbH. Eine Immobilie ist für den Notar egal, für die Bank was komplett anderes, weil es eine dritte juristische, in dem Fall auch Person ist. Das ist, hat da nichts mehr mit den Privatpersonen zu tun, die das Ganze dann faktisch durchführen, also die Unterschriften setzen. Die könnten zwar noch und werden dann häufig gerade am Anfang als Bürgen mit hinzugenommen, aber eigentlich geht das ganze Risiko auf die Gesellschaft sozusagen. Genau. Oh. Jetzt bist du so mit der Tür ins Haus gefallen, jetzt hast du mich so aus dem Konzept gebracht. Wo fangen wir denn vorne an? GbR. Was ist eigentlich eine GbR?
Das weiß Tom? Ich. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
Genau. Was ist der Unterschied zur GmbH, vereinfacht gesagt?
Du musst nicht zum Notar, glaube ich.
Ja, das ist eine Personengesellschaft. Genau, und keine Kapitalgesellschaft.
Ja.
Das ist so ein bisschen der Punkt. Das heißt, die Personen haften schon noch mit ihrem privaten Vermögen letztendlich. Mhm. So, das ist so ein bisschen so ganz vereinfacht alles dargestellt.
Ja.
Genau. Und eine GbR braucht nicht zwingend einen Vertrag, um so eine zu haben. Was ist aber der Punkt oder was sind so ein bisschen die Stolperfallen, auf die viele einen nicht hinweisen? Je nachdem, wie ein Finanzamt das sieht, kann es sein, dass in dem Moment, wo zwei Personen, die nicht einen Haushalt zusammenbilden, bei Haushalten, also Eheleuten, ist das meistens eher irrelevant. Aber sagen wir jetzt mal, zwei Geschwister, somit auch zwei getrennte Haushalte, kaufen zusammen eine Immobilie und möchten diese vermieten. Mhm. Was gibt's da zu beachten? Zum einen, wie gesagt, je nachdem, wie streng das Finanzamt ist, kann es sein, dass das Finanzamt sagt, hey, auch wenn ihr hier keinen GbR-Vertrag habt, dass ihr bildet eine GbR mit einer Gewinnabsicht. Wir bilden, stellen für die GbR eine eigene Steuernummer zur Verfügung und die GbR muss das Ganze unter der Steuernummer laufen lassen und alles, die Steuererklärung sozusagen abgeben. Das ist auch schon mal bei einzelnen Finanzämtern der Fall gewesen. In der Regel ist es so, dass die Personen das anders machen, dass sie es einfach in ihrer eigenen privaten Steuererklärung alles angeben, halt gemäß ihres Anteils. Das heißt, wenn zwei Personen kaufen, jeder zu 50% die Mieteinnahmen bei sich angibt und zu 50% die Kosten, die man abschreiben kann.
Ja.
Bis hierhin, denke ich, normal, nachvollziehbar, oder?
Ja, die altbekannte Methode vom Finanzamt, ne? Wenn irgendwer privat mit seinem Vermögen etwas investieren möchte, dann wird die Hand groß aufgehalten und man möchte sich daran beteiligen.
Das sowieso. Das ist auch so ein bisschen der Punkt. Aber auf der anderen Seite haben wir die Bank. Wie sieht das die Bank? Man selbst sagt in seiner Bilanz auch oder in seiner Kalkulation, hey, mir gehören 50%, ich habe Anspruch auf 50% der Mieteinnahmen, aber auch nur 50% der Kreditkosten. Also ist es eigentlich ausgeglichen sozusagen. Ne? Also es ist egal, ob ein Mann nur 100% oder 50% hat, weil man hat immer eigentlich sozusagen prozentual die gleiche Rendite und das ist auch unterm Strich das Gleiche.
Sollte man meinen.
Sollte man meinen.
Weil ich glaube, du willst nämlich auch was anderes hinaus, wie du das Ganze schon aufbaust.
Genau, wie sehen das jetzt die meisten Banken? Die meisten Banken sagen, das ist schön und gut so, dass du das so siehst. Mag für dich in deiner Excel-Tabelle auch so passen. Wir sehen das anders, weil wir müssen ja wieder davon ausgehen, was passiert im schlimmsten Fall. Und zwar sagen sie dann, naja, du hast als hälftiger Eigentümer Anspruch auf die hälftigen Mieteinnahmen. Check. Du hast als hälftiger Eigentümer aber trotzdem ja Anteil am Kreditvertrag, für den du aber voll und ganz haftest. Das heißt, du haftest nicht nur für die hälftige Kreditsumme, sondern für die gesamte. Bedeutet also auch, in deiner Haushaltsrechnung muss man die gesamte Kreditrate ansetzen.
Das sorgt ist natürlich dann ein Thema. In der Regel für ein Minusgeschäft aus Sicht der Bank. Wenn du für die ganze Darlehensrate verantwortlich bist und sie kalkulatorisch reingenommen wird, aber nur die Hälfte der Miete, dann...
Ja, oder? Also ich sag mal, deine Haushaltsrechnung muss es halt hergeben. Das bedeutet also ganz einfach, was ist der Unterschied? Stell dir vor, du hast ein, jetzt die Zahlen einfach zu halten, du hast ein Haus, das wirft dir 2000 Euro Mieteinnahmen ab und du hast 2000 Euro Kreditrate. Die gehört das gesamte Haus alleine. Dann ist es eine Nullrechnung, auch in deiner Kalkulation. Bei der Bank ist das nicht ganz so, weil die in der Regel nur 80% der Mieteinnahmen einsetzen oder auch weniger, weil sie sagen, es gibt auch Kosten als Eigentümer, die man nicht auf den Mieter umsetzen kann. Gewisse Bewirtschaftungskosten oder natürlich dann auch sollte man Instandhaltungsrücklagen bilden. So, bedeutet also, du hast aus Sicht der Bank in dem Szenario schon mal erstmal ein Delta, ne, von 400 Euro, weil wir gesagt haben, sie setzen 80% an. Bedeutet, du musst in deiner Haushaltsrechnung mit 400 Euro minus auskommen. Ja? Du verdienst genug, hast nicht viele Ausgaben, passt. Jetzt ist es aber so, du nimmst dasselbe Haus und beispielsweise wir beide würden das zusammen kaufen. Dann haben wir 2000 Euro Mieteinnahmen, ne, wovon wiederum 80% angesetzt werden, also 1600, haben 2000 Euro Kreditrate. Jetzt ist es aber so, die Bank sagt bei mir, hey, 2000 Euro Kreditrate, die Mieteinnahmen nur zur Hälfte, also 800 Euro, bedeutet also, ich habe ein Delta von 1200 und du auch, was einem quasi negativ in die Haushaltsrechnung eingesetzt wird.
Das muss man abfedern können.
Genau, bei der Bank, mit der man jetzt das Objekt finanziert, mag das dann nicht so das Problem sein, weil da manche Banken Fünfer auch mal gerade sein lassen und es nicht so genau nehmen, sondern halt sagen, naja, zwei Haushalte ist schon okay, wir setzen das alles zusammen als, was kommt insgesamt bei beiden rein und was geht insgesamt bei beiden raus. Passt schon. Aber in dem Moment, wo jeder von uns sagt, hey, ich möchte alleine nochmal was kaufen, wird es ein Thema. Weil dann muss man die vollen Kreditraten ansetzen und halt, wie gesagt, nur die anteiligen Mietausgaben. Und damit wird es halt dann einfach wirklich ein Thema. Und das ist so der Punkt, weshalb ich sage, Käufer mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts über eine GbR, ob jetzt mit GbR-Vertrag oder ohne, sind ja sehr gut zu überlegen. Ja, und da geht's, es ist egal was. Geht's jetzt darum, dass man schon mal das Haus von den Eltern übernimmt oder tatsächlich es erbt, ja, und hält und da irgendwas finanziert, es den Eltern abkauft oder ob es darum geht, dass man gemeinsam irgendwo investiert. Das sollte man sich sehr, sehr genau vorher überlegen und mit entsprechenden Fachleuten. Das heißt, sowohl Steuerberater als auch Bank/Finanzierungsberater wirklich sauber durchsprechen und alle Pros und Kontras.
Das heißt, wenn man wirklich perspektivisch vorhat, mehrere Immobilien sich, aufzubauen, dann ist eine GbR unter Umständen da eher hinderlich, wenn man das aufs große Ganze betrachtet. Aufgrund der Thematik, dass, wenn man mit einer GbR quasi die erste Immobilie geerbt hat, wie du es gerade gesagt hast, und dann aber für die vollen Darlehensraten, ne, also quasi aufkommen muss aus Rechnung der Bank, aber nur die Hälfte der Mieteinnahmen hat. Und man möchte dann nochmal privat für sich selber außerhalb der GbR eine Immobilie finanzieren, dann hat man halt eine negative Haushaltsrechnung dadurch, mit der man da reinstartet, genau, die man abfangen können muss. Und wenn man dann vorhat, sich noch 2, 3 weitere aufzubauen, dann könnte es halt unter Umständen ein bisschen schwieriger werden, aufgrund der GbR.
Mhm. Genau, okay. Das ist tatsächlich einfach ein Thema, gerade dann, wenn es vielleicht sein kann, dass man irgendwann noch ein Eigenheim kaufen möchte. Mhm. Man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, dass viele Banken sagen, angenommen, du hast jetzt mit deiner Partnerin schon mal ein Haus gekauft, ein eigengenutztes, ist so wundervoll toll, und jetzt sagst du, aber du willst alleine noch eine Kapitalanlage kaufen. Ich finde es auch eine Bank, die bei, gehen wir jetzt davon, ihr seid verheiratet aus, Ehegatten finanziert auch nur einen alleine. Weil auch das ist ein Punkt. Viele Banken sagen, bei Ehegatten ohne Gütertrennung müssen immer beide gemeinsam verhaftet werden, sozusagen. Da ist halt dann das Thema, wenn man dann eine Bank gefunden hat, die auch einen alleine finanziert, sagen die dann häufig trotzdem, ja, das ist alles tutti frutti, wir finanzieren dich alleine, auch dass du alleine Eigentümer wirst, obwohl ihr sowieso eigentlich zusammen veranlagt seid und das insgesamt mit der zugehörigen Gemeinschaft ein bisschen anders zu betrachten ist. Aber machen wir. Aber wir setzen die vollen Kreditraten fürs Haus an. Auch wenn du nur hälftiger Eigentümer bist, auch wenn dein Ehegatte noch mit im Vertrag steht. Mhm. Und auch das ist dann wieder bei manchen halt einfach ein Thema. Genau, das muss man einfach mal ganz, ganz klar sagen. Gut, also das ist das Thema GbR. Wie kann man das Ganze umgehen? Man kann das Ganze umgehen, indem man dann immer für immer gemeinsam kauft vielleicht, ja, immer mit derselben Person. Das ist bei einer Ehegatte noch entspannt, ich sag mal bei externen schon wieder schwieriger. Und ansonsten bei Ehegatten auch mit dem Ehevertrag sehen das dann manche Banken so, dass man plötzlich nur noch für die Hälfte des Kredits haftet. Warum auch immer, ja. Aber sehen das dann so in ihrer Rechnung.
Die Bankenlogik, manchmal nicht ganz
manchmal nicht nachvollziehbar. Aber gut, was ist jetzt aber die große Lösung? Ich sag mal, die größere Lösung ist in dem Moment, wo man mit anderen Parteien, vor allem halt, ich sag mal, Geschäftspartnern, Freunden, dann wirklich Immobilien erwerben möchte, ist dann die GmbH. Mhm. Für einen alleine, für ein Objekt ist eine GmbH absoluter Käse. Auch für 2, 3, 4 Objekte in der Regel ist eine GmbH absoluter Käse, weil sie gar nicht finanzierbar ist und bilanziell auch keinen Gewinn macht, also kein Geschäft
also
sozusagen.
Ab 5 Immobilien kann man vielleicht sagen, macht es Sinn. Du hast es jetzt so schön hochgezählt, ne? 2, 3, 4 macht es nicht Sinn, so nach dem Motto, ab 5. Es kommt halt immer drauf an, ne? Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, eine GmbH ist halt von der Gründung her etwas aufwendiger und auch etwas kostspieliger, auch in der Unterhaltung. Das heißt, wenn man da jetzt ökonomisch rangeht und sagt, hey, ich möchte meine Immobilieninvestments steuerlich oder überhaupt optimieren, dann hat man ja durch die GmbH und durch die Verwaltung einfach höhere Kosten. Die müssen ja auf jeden Fall schon mal mindestens durch die Immobilien, durch das Immobilienportfolio gedeckt sein, damit das überhaupt eine Überlegung wert ist. Und perspektivisch muss man dann ja halt auch sagen, okay, ich möchte noch größer werden mit meinem Immobilienportfolio und es langfristig dahingehend entwickeln, weil da wirst du sicherlich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Die ganzen steuerlichen Behandlungsthemen auch bei einer GmbH. Und vielleicht einmal einen Punkt mit eingebracht, der mir gerade in den Sinn kam. Ich habe mich neulich mit einer Frau unterhalten, die quasi ihr Eigenheim in ihrer GmbH hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat sie mir davon abgeraten, ein Eigenheim, also weil sie da ihr Büro mit drin hat, über die GmbH zu kaufen, weil sie nämlich auf Mietsteigerung und Mieterträge Steuern zahlen muss. Also wenn sich diese Immobilie im Wert entwickelt und sie verkauft sie, dann ist das ja ein Unternehmensanteil, was ja dann wiederum versteuert wird. Ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen. Vielleicht weißt du, was ich meine. Für mich ist diese Thematik teilweise sehr komplex und es ist ja auch eher was für einen Steuerberater. Aber vielleicht hattest du sowas ja schon mal auf dem Tisch liegen.
Hatte ich tatsächlich in verschiedenen Arten und Weisen schon. Also was ist dabei, also was ist mal Punkt 1? Punkt 1 ist, wenn du eine Immobilie in einer Gesellschaft hältst, also in einer GmbH, dann ist es egal, zu welchem Zeitpunkt du sie verkaufst, ob nach 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, musst du den Gewinn immer versteuern. Das ist einfach wichtig zu wissen. Ja. Mhm. Anders ist es ja, wenn du eine Immobilie privat hältst, 10 Jahre Spekulationsfrist, ne? Aber auch da ist wieder wichtig, wann die 10 Jahre gezählt werden, immer mit einem Steuerberater abklären, bevor man verkauft, ob wirklich die 10 Jahre erreicht sind.
Also 10 Jahre bei Kapitalanlage, 3 bei Eigenheim, wenn man selbst drin wohnt.
Wenn du 3 Jahre drin genutzt hast, kannst du dir danach steuervoll verkaufen, genau, also den Gewinn steuerfrei mitnehmen. Aber auch hier gilt immer das Thema, du darfst nicht gewerblich handeln, das heißt, du darfst halt nicht mehr als 3 Objekte, / Grundstücke, sozusagen innerhalb von 5 Jahren verkaufen. Genau. Das ist so ein bisschen ein wichtiger Aspekt hier. Und auch das ist wieder vorab zu klären, was zählt denn jetzt als Objekt, Grundstück, wie auch immer. Genau. Wichtiger Punkt ist jetzt dementsprechend, bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, oder anders, ich habe ein ähnliches Beispiel mal gehabt, da hatte eine Person privat sogar das Haus und hat aber halt einen Teil des Hauses als Praxis genutzt, ja, also war ein Arzt dementsprechend und der Praxisanteil war im Betriebsvermögen. Mhm. Und das heißt, in dem Moment, wo man dann die Praxis schließt und den Anteil aus dem Betriebsvermögen ins Privatvermögen überführen will, muss man auch erstmal mit dem Steuerberater klären, wie man das clever löst und ob man da gegebenenfalls aufgrund der Äußerungen irgendwas anfällt. Ja, also ich bin auch kein Steuerberater, ich weiß nur, dass man da viele Dinge beachten muss. Mhm. Genau. Na klar, im ersten Moment verstehe ich Eigenheim auf die GmbH, weil dann kann ich die Zinsen steuerlich absetzen, habe auf der anderen Seite natürlich auch die Mieteinnahmen, könnte mir das Objekt aber ja relativ günstig vermieten, sage ich jetzt mal so, dass man mit dem Finanzamt keinen Ärger bekommt. Also das heißt nicht irgendwie für die Hälfte oder so, was ortsüblich ist. Da gibt es ja einen Mindestsatz sozusagen, Prozentsatz. Ja. Mhm. Aber ja, hat halt dann wie gesagt den Nachteil, wenn man es verkaufen will.
Ist ja auch jetzt eher so ein exotisches Beispiel, was ich hier reingeworfen habe, was ja nicht jetzt grundsätzlich bei der GmbH-Überlegung so einem im Kopf rumkreist.
Zumal man auch das Thema hat, ich sag mal, für eine Wohnung oder für eine Immobilie, warum geht das auch gar nicht auf in der GmbH? Das ist folgendes Thema. Wenn du eine Immobilie hast in einer GmbH und einen Kredit aufnimmst, dann ist es so, dass du die Mieteinnahmen hast auf der Einnahmenseite. Dann werden davon natürlich alle Ausgaben abgezogen, das heißt die Abschreibung, deine Zinskosten, ne, du warst natürlich auch 10-mal da und hast auch noch andere Kosten im Zusammenhang mit der Immobilie gehabt, Kosten im Zusammenhang mit der GmbH, das heißt die Erstellung des Jahresabschlusses, die Veröffentlichung des Ganzen, des Berichtes und so weiter und so fort, kosten schnell mal pro Jahr 2.500-3.000 Euro beim Steuerberater, wenn nicht sogar mehr. Und wenn du die ganzen Kosten von deinen Einnahmen, also quasi den Mieteinnahmen dann abziehst, von dem, was dann noch übrig ist, muss die Tilgung des Kredits bedient werden können. Und das geht in den allermeisten Fällen nicht auf mit nur 1, 2, 3 Immobilien. Das ist nämlich der Haken. Und das bedeutet also, die Gesellschaft macht jedes Jahr Verlust. Und wenn die Gesellschaft jedes Jahr Verlust macht, dann sagt halt auch keine Bank, wir finanzieren hier noch munter weiter.
Ja, ja.
Und wenn sie es noch macht, dann macht sie es auch nur so, dass sie jedes Mal sagt, die Privatperson geht noch mit ins Risiko. Also das, was man vielleicht auch eigentlich möchte, nämlich auch das Risiko auslagern und nicht mehr selbst in den Kreditverträgen mitstehen als Bürger, fällt dann eigentlich weg. Und eigentlich ist man immer damit beschäftigt, die Gesellschaft irgendwie anderweitig mit Geld zu füttern. Also von extern wieder, weil sie ja sich nicht selbst trägt, weil sie Verluste macht.
Ja.
Und das ist halt der große Punkt.
Check.
Das mag steuerlich alles wundervoll toll sein, alles super, aber es lohnt sich halt nicht und es geht auch nicht auf und machen auch viele Banken deswegen nicht mit. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen einfach. Nichtsdestotrotz, GmbH, in dem Moment, wo man mit, wie gesagt, Geschäftspartnern, mit anderen Parteien außerhalb nicht Ehegatten einfach zusammen agiert, empfehle ich es, wenn es irgendwie darstellbar ist und auch ersichtlich ist, dass man da zügig in Gewinne kommt, ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel das erste Objekt schon mit ordentlich Eigenkapital kauft, sodass man hier dann auch insgesamt schon positiv dasteht oder durch Entwicklung des Projekts in 1, 2 Jahren dann vielleicht positiv dasteht und auch noch weitere Objekte dazukommen. Wenn das alles so wirklich aufgebaut ist oder geplant ist, dass da Gewinne erzielt werden, dann würde ich das auch empfehlen mit einer GmbH. Wie gesagt, gerade nochmal, ich sage es jetzt zum dritten Mal mit Geschäftspartnern extern, warum? Einfach wegen dieser Thematik, die wir eingangs schon hatten, dass man die Kredite dann nicht vollumfänglich in der Haftung bei sich drin hat. sondern halt die auf die GmbH laufen. Man ist als Bürger drin, aber als Bürger ist das egal, weil als Bürger taucht der Kredit bei einem in der Schufa in der Regel nicht auf. Und ja, ich sag mal, das Risiko ist auch eher nachgelagert, also im Sinne von, erstmal muss ja wirklich die GmbH komplett pleite sein und alles im Bach untergehen, bis man da als Bürger herangezogen wird.
Ja,
genau.
Ja, verstehe.
Das ist ja der Punkt. Aber ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte tatsächlich zwei Extremfälle in dem Bereich GbR mit vier Freunden, tatsächlich sogar, also wirklich auf die Spitze getrieben, die ein Mehrparteienhaus gekauft haben. Das Ding läuft super, super vermietet, super entwickelt in kürzester Zeit, haben da selbst Hand angelegt, modernisiert und so weiter und so fort. Alles wirklich cool. Und dann wollte der eine ein Eigenheim noch kaufen. Und das war dann mit Hängen und Würgen haben wir es am Ende geschafft bekommen, dass das, und der hat sehr gut verdient, dass wir das hinbekommen haben, weil die Bank halt ganz klar gesagt hat, naja, wir können hier, wie gesagt, nur ein Viertel der Mieteinnahmen einsetzen und müssen die volle Kreditrate einsetzen. Gerade bei so einem Mehrparteienhaus ist das ordentlich.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ja, genau. Und so einen Fall hatte ich vor kurzem nochmal und schon mal vor 2 Jahren wirklich ein Extremum. Da haben es tatsächlich zwei Geschäftspartner sogar geschafft, über eine GbR 3 Mehrfamilienhäuser zu kaufen, weil das Einkommen gepasst hat. Und dann wollte einer alleine noch was kaufen. Keine Chance. Keine Chance gehabt.
Genau. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich so überlegt, ne, in welchen Szenarien man in eine GbR kommt und wo es dann auf den ersten Blick sinnvoll ist, aber dann vielleicht auch mit ein bisschen Weitblick auf die persönliche Lebensplanung, sei es jetzt Eigenheim oder eigene Kapitalanlage, Immobilie, auf jeden Fall gut durchdacht sein sollte.
Ja, also wichtiger Punkt ist einfach, zum Schluss sage ich jetzt nochmal, grundsätzlich bieten natürlich GbRs, GmbHs solche Konstrukte, aus welchen Gründen auch immer sie gebildet werden, Vorteile. Man sollte nur immer mit allen Parteien sprechen, die irgendwie damit in Berührung kommen. Das heißt, sowohl wenn es um die GmbH geht und die Vertragsgestaltung und so weiter, natürlich das Ganze mit einem Anwalt, Notar ordentlich durchsprechen. Man sollte mit seinem Steuerberater das genau durchsprechen, was es wirklich für einen Benefit hat und unter welchen Voraussetzungen ja, es wirklich einen Benefit hat. Und man sollte mit der Bank oder den Banken und oder dem Finanzierungsberater sprechen, dem es genau vorstellen, was man da vorhat, mit ins Boot holen, dass der auch da seine Expertise mit einbringen kann. Und dann, wenn da alle Parteien, sage ich mal, ihren Beitrag dazu gegeben haben, auf der Basis sollte dann die Entscheidung getroffen werden, ob es sinnvoll ist oder nicht. Genau, weil der Steuerberater allein erfahrungsgemäß sagt immer, das ist, oder häufig, ja, das ist super, super Konstrukt, das ist viel besser, als wenn du es alleine kaufst. Der Notar sagt, naja, wenn du den Vertrag so und so gestaltest, ist das auf jeden Fall schon mal wasserdicht gegenüber deinen untereinander und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages...
Alle haben ja auch recht, aber alle haben halt auch nur Recht aus ihrer Perspektive, ne? Also sie, genau. Also was kümmert den Steuerberater, was den Finanzierer interessiert? So, also es ist ja dann genau, immer, ne, genau. Es kommt auf den Kunden am Ende darauf an, jeder hat seine Expertise aus einer bestimmten Nische und die bringt er auch ein und ja, man muss das Ganze dann irgendwie selber so ein bisschen zusammenpuzzeln und sich von allen Experten in diesem Prozess die Meinung einholen.
Genau.
Check. Ich persönlich habe sehr viel Neues gelernt bezüglich GbR, GmbH, auch gerade aus der Sicht eines Finanzierers oder aus Sicht von Banken. Also vielen, vielen Dank für den ganzen Input.
Gerne.
An der Stelle. Und ich weiß gar nicht, haben wir zu dem Thema, hast du zu dem Thema noch etwas zu ergänzen?
Ja, einen Satz noch abschließend. Das ganze Thema ist sehr individuell, wie gesagt, für jeden einzeln zu klären und nur bevor hier jetzt irgendjemand ankommt und sagt, ich habe das aber anders gelöst und bei mir hat das so und so aber funktioniert. Wie gesagt, das ist immer Einzelfallthematik und auch die Finanzierungsseite ist Einzelfallthematik. Wir müssen hier überlegen, wir haben in Deutschland über 1500 Kreditinstitute. Geschätzt 700, 800 davon, wenn nicht sogar mehr, bieten auch Baufinanzierung an. Da werden definitiv Unterschiede sein in der Betrachtungsweise. Gut, klar, ja. Mein lieber Torben, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich danke dir mal wieder für diese gute Folge. Vielen Dank an alle Zuhörer und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Nicht nur hier, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, sondern auch bei Instagram. Und schaut gerne mal auf unserer Website auch vorbei. Folgt uns, wie gesagt, auf Instagram, damit ihr auch nicht verpasst, wenn es eine neue Folge gibt oder mal wieder ein Webinar ansteht. Und wenn ihr Themenwünsche oder Fragen habt, meldet euch sehr, sehr gerne entweder über unsere Website und per E-Mail dann dementsprechend oder über Instagram. Perfekt?
Perfekt. Perfekt abgerundet, Frido.
War's das. Und ich sag mal Servus.
Ciao, ciao.
Immo-Kompass. Wissen, wo es lang geht.